Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und wir haben heute ein ganz spannendes Thema, nämlich soll es um Berufsunfähigkeitsversicherung und Kinderinvaliditätsversicherung gehen. Und zu dem Thema ist mein Kollege Peter Grieble hier. Herr Grieble leitet bei uns die Abteilung Versicherung, Pflege und Gesundheit. Ich freue mich, dass er zu dem wichtigen Thema heute bei uns ist. Hallo Herr Grieble.
Schönen guten Tag, grüß Gott.
Herr Grieble, es gibt ja viele Versicherungen mit ganz unterschiedlichen Absicherungszielen. Ne? Also jedem fällt wahrscheinlich sofort die Haftpflichtversicherung ein, aber eben auch die Berufsunfähigkeitsversicherung spielt, glaube ich, doch auch im Bewusstsein der Menschen eine immer größere Rolle. Vielleicht können wir am Anfang nochmal klären, eben gerade bei der Vielzahl an Versicherungen, warum ist es denn besonders wichtig, sich auch mal die Berufsunfähigkeitsversicherung anzuschauen?
Ja, da ist die Frage, ist das jetzt einfach eine Meinung oder ist das irgendwie fundiert darlegbar? Und da ist das Gute, es geht da nicht um Glaubenssätze oder Meinungen, sondern um harte Fakten. Und zuallererst geht es um den ganz individuellen Bedarf des einzelnen Verbrauchers. Und diese Bedarfe, die können halt ganz unterschiedlich sein und die sind auch von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Wir machen ziemlich viel Beratung zur Berufsunfähigkeit. Da sehen wir eine ganz große Mehrheit von Verbrauchern, die vorrangig die größten Lebensrisiken absichern wollen. Und das ist auch rational, das ist vernünftig. Denn ich kann mir natürlich sagen, ich will besonders gerne kleine Risiken mit geringen Schadenskosten, vielleicht 200 oder 300 Euro absichern. Aber das ist halt das Problem, große Lebensrisiken, die würden mich ruinieren, wenn ich nicht versichert bin. Und wenn ich halt kleine absichere, aber große nicht, naja, dann hat das den unbestreitbaren Nachteil, dass wenn ich dann so ein großes Risiko erlebe, das sich verwirklicht, dann bin ich halt finanziell ruiniert. Dann ist finanziell Game Over. Und das wollen praktisch alle Verbraucher, die sich bei uns beraten lassen, nicht. Und das ist ja nachvollziehbar. Und deshalb eben die Berufsunfähigkeitsversicherung, die ganz ohne Zweifel ein sehr hohes Lebensrisiko absichert.
Okay, Sie haben jetzt schon erwähnt, eben genau dieser potenzielle finanzielle Schaden, der sich ereignen kann, dass das so mit das Hauptkriterium ist, um die für sich wichtigen Versicherungen zu identifizieren. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein paar Worte sagen, wie geht man da am besten vor, dass man eben genau die passende Versicherung findet?
Ja, also wenn ich für mich abgeklärt habe, hohe Risiken sind mir wichtiger als irgendwelche Larifari-Risiken, dann werde ich entsprechend priorisieren nach der Frage, welches Lebensschlagrisiko würde mich finanziell am meisten ausnocken. Und das versichere ich zuerst und dann die nächstwichtigen versichere ich. Und so versichere ich von bedeutsam zu wenig bedeutsam. Und ja, wer genug Geld hat, der wird auch sagen, auch unbedeutende Risiken versichere ich gerne. Das große Problem ist, die allermeisten Verbraucher haben nicht genug Geld oder sie wollen nicht so viel ausgeben. Ihr Versicherungsbudget ist eben so und so festgelegt, was sie ausgeben können oder wollen. Und das bedeutet, ich habe eben eine Rennliste, wo die wichtigsten finanziellen Risiken dann versichert werden. Und da ist dann eben selten noch Geld oder Bedarf für die Absicherung einer kaputten Brille oder eines gestohlenen Fahrrades. Das ist etwas, was mich nicht finanziell wahnsinnig tangiert. Im Zweifelsfall kaufe ich mir halt ein gebrauchtes Fahrrad. Aber das hohe Lebensrisiko, zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit, das sichere ich eben auf jeden Fall ab.
Ja, da würde mich noch interessieren, welche Rolle denn die Wahrscheinlichkeit spielt. Also, weil ich könnte mir vorstellen, auf eine Brille setze ich mich vielleicht häufiger mal drauf und die ist kaputt, als dass ich berufsunfähig werde. Können Sie da vielleicht noch was zu sagen?
Ja, Wahrscheinlichkeiten einzukalkulieren ist ein ganz, ganz problematischer Aspekt. Warum? Wenn es mich trifft, ist mir völlig wurscht, ob die Wahrscheinlichkeit 1 zu 10.000 war, dass es mich trifft. Es trifft mich. Ich habe dann eben, nehmen Sie den Fall, Haftungsrisiken. Ich habe irgendetwas verschuldet, einen Schaden, da muss ich eingestehen. Ganz egal, ob jetzt einer von einer Million oder einer von 10.000 so einen Schaden verursacht, wenn ich derjenige bin, muss ich dafür einstehen. Man kann Wahrscheinlichkeiten handhaben, wenn man viele Verbraucher zusammenführt. Das ist genau der Job von Versicherern, die eben dann sagen, wir wissen, wenn wir ein Kollektiv von 100.000 Verbrauchern haben, da tritt ein bestimmter Schaden in der Wahrscheinlichkeit auf und dann müssen wir das an entsprechenden Leistungen bezahlen. Ich selber kann so ein Risiko sinnvoll nicht tragen, jedenfalls dann, wenn ich nicht sage, na, ist mir dann egal. Und dann sind Wahrscheinlichkeiten nichts, was man ins Kalkül ziehen sollte, gerade weil man sagt, ich möchte vielleicht nicht alle paar Jahre etwas bekommen über die Handyversicherung, weil das Handy kaputt gegangen ist, aber ich möchte für den dramatischen, finanziell dramatischen Fall, dass ich eben berufsunfähig bin und nie wieder was verdiene, da möchte ich abgesichert sein.
Sie haben schon gesagt, den dramatischen Fall, also bei einer Haftpflichtversicherung, ich glaube, das kann man sich leicht vorstellen, was da passieren kann. Ich füge anderen unbeabsichtigt einen Schaden zu, das kann sehr schnell in die Millionen gehen und deswegen glaube ich nachvollziehbar, dass dieses finanzielle Risiko sehr groß ist und dass man das vielleicht absichern möchte. Vielleicht können Sie das für die Berufsunfähigkeit auch nochmal veranschaulichen, was denn da an finanziellem Schaden im Raum steht, was da passieren kann.
Ja, gerne. Nehmen wir den Fall, jemand ist 30, der sagt für sich, na, ich habe vielleicht noch 40 Jahre bis zur Rente, wenn es gut geht. Und sagen wir mal ein Beispiel, er verdient 50.000 Euro, das ist ungefähr der Durchschnitt, den man in Deutschland verdient. Dann haben wir 40 Jahre mal 50.000 Euro, eine Summe von 2 Millionen Euro, die im Feuer sind, die ich nicht in irgendeiner Form in der Hand habe, ob das Risiko eintritt oder nicht. Wenn ich heute Abend einen Unfall habe, dann bin ich unter Umständen berufsunfähig. Wenn ich in 2 Tagen die Diagnose bekomme, schwere Krankheit, du wirst nicht versterben, aber du wirst nie deinen Beruf mehr ausüben können, sind 2 Millionen Euro von heute auf morgen in diesem Beispiel weg.
Das ist eine ganze Menge, aber es gibt dann da doch auch eine Absicherung über die gesetzliche Rentenversicherung, oder nicht? Also Stichwort Erwerbsminderungsrente. Wie spielt das da rein?
Ja, es gibt eine Absicherung über die gesetzliche Rentenversicherung, aber das ist, wie Sie schon sagen, die Erwerbsminderungsrente und das ist etwas völlig anderes, kann man sagen, als die Berufsunfähigkeitsversicherung. Während die Berufsunfähigkeitsversicherung, wie schon der Name sagt, am Beruf ansetzt. Wenn ich den Beruf nicht mehr ausüben kann, gibt's die Rente. Sagt die Erwerbsminderungsrente, nur wenn du im Endeffekt gar nichts mehr machen kannst, bekommst du die Erwerbsminderungsrente. Natürlich bin ich viel, viel, viel schneller berufsunfähig als erwerbsgemindert. Der zweite Punkt, ähnlich wichtig, die Höhe, die Erwerbsminderungsrente der gesetzlichen Rentenversicherung ist über den Daumen durchschnittlich 1.000 Euro im Monat. Das ist ziemlich das, was ich über Grundsicherung, Hartz IV, Sozialhilfe, was auch immer, auch bekomme. Das ist im Endeffekt das eine durch das andere ersetzt. Das ist nichts, was mir wirklich im Fall der Fälle dann weiterhilft.
Okay. Es gibt noch andere Versicherungen, die einem dann vielleicht in diesem Zusammenhang einfallen. Ich nenne mal die Unfallversicherung. Wo ist da der Unterschied? Weil die sichert mich doch auch ab, wenn mir etwas passiert.
Ja, die hat keinen direkten Bezug zum Beruf. Ich habe einen Unfall und dann gibt es je nachdem, was eben passiert ist, eine Leistung vom Versicherer. Das alles Entscheidende ist, dass die Unfallversicherung eben nur nach Unfällen leistet. Und wenn man sich anschaut, welche Fälle haben denn zu einer Invalidität und dann einer Berufsunfähigkeit geführt, dann sieht man, dass 90-99% der Fälle nicht auf einen Unfall, sondern auf eine Krankheit zurückgehen. Das heißt, der Unfall, das Risiko Unfall ist nur eine ganz kleine Ausschnittsdeckung. Man zockt quasi dann, naja, wenn ich berufsunfähig werde, dann eben wegen einem Unfall. Das hat man nicht in der Hand, das ist reines Zocken. Und der zweite Aspekt ist, wir haben schon gesagt, Berufsunfähigkeit sichert ab, in diesem Beispiel 2 Millionen. Die Unfallversicherung, die hat Versicherungssumme regelmäßig deutlich darunter. Das würde nicht ausreichen, so einen Absicherungsschutz zu gewährleisten.
Okay, das heißt unterm Strich, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist letztendlich die, ja, einzige Rundum-Absicherung, wenn es jetzt um das beschriebene Risiko geht, des totalen Ausfalls, sage ich mal.
Ja, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist klipp und klar die einzige Lösung, wenn man auf Krankheit und Unfall zurückgehende Arbeitskraft in Fallfälle dann absichern möchte.
Und man eben diese beschriebenen beispielhaften 2 Millionen nicht noch irgendwo auf der Kante liegen hat, die man dann bräuchte. So.
Das ist durchaus ein berechtigter Einwand. Wenn ich sage, na, ich bin Millionär, ich würde auf jeden Fall meinen Lebensstandard halten können, dann wird man sagen, überlege ich mir die Berufsunfähigkeit. Mein Eindruck ist, dass gerade solche Bevölkerungskreise durchaus sagen, na, ich sichere auch in diesem Fall ab, weil ich möchte meine 2 Millionen an Vermögen nicht aufbrauchen, auch für so einen Fall, sondern erhalten.
Okay, jetzt nehmen wir mal an, ich habe dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, ich werde berufsunfähig, was passiert denn dann? Also gibt es dann einen festen Betrag, den ich einmalig ausgezahlt bekomme, bekomme ich eine monatliche Rente, nenne ich es jetzt mal, wie hoch ist die, muss ich das festlegen?
Ja, die Berufsunfähigkeitsversicherung, die kennt die monatliche Rente, also nicht einen Einmalbetrag, großen Einmalbetrag, sondern regelmäßig die monatliche Rente und das eben in der Höhe, wie ich das vereinbart habe. Und sinnvoll ist es, bei dieser Vereinbarung darüber nachzudenken, das ist nicht etwas, wo man in meinen Augen innerhalb von 1-2 Minuten entscheidet, sondern was ist denn mein Bedarf? Was ist mein Bedarf in Bezug, naja, was würde ich gerne haben? Auch mein Bedarf in Bezug, ich weiß, je höher die versicherte Rente, desto teurer wird es. Und auch mein Bedarf in Bezug, was ist denn die Situation jetzt? Jetzt bin ich vielleicht der 30-jährige Single, aber das wird ja vielleicht so nicht bleiben. Also auch perspektivisch, so weit wie ich in die Zukunft schauen kann, gucken, was ist mein Bedarf? Und das sichere ich dann eben auch ab. Wohl wissend, es gibt ein paar tarifliche Möglichkeiten, dass man das auch dann später mit berücksichtigen kann.
Das hört sich für mich jetzt aber so an, als wäre, je nachdem, für was für eine Summe ich mich da entscheide, die Berufsunfähigkeitsversicherung tendenziell eher teuer, oder? Also das ist ja eine große Absicherung, das gibt es ja nicht für wenig, oder?
Ja, teuer ist natürlich immer relativ. In Anbetracht dessen, dass eben die Leistungen doch auch ganz enorm sind und dass das Risiko, das Lebensrisiko für mich persönlich halt anderweitig nicht tragbar ist und auch keine andere Sparte das bietet, finde ich, dass die Höhe der da aufgerufenen Beiträge durchaus akzeptabel sind. Man wird auch berücksichtigen, dass da Faktoren wie Alter, Lebensstil, Gesundheitszustand wichtig sind und eben die Beitragshöhe mitbestimmen, deutlich mitbestimmen. Und das bedeutet eben, dass wenn ich das weiß, ich mir möglichst früh Gedanken mache, eine Berufsunfähigkeit abzuschließen. Warum? Je jünger ich bin, desto geringer ist eben das, was ich an gesundheitlicher Vorbelastung mitbringe. Je jünger ich bin, desto weniger häufig werde ich zum Beispiel Raucher sein. Das sind alles Dinge, die eben in der Kalkulation berücksichtigt werden. Und das heißt, je früher ich abschließe, desto günstiger.
Okay, das heißt, zusammengefasst wird der Preis beeinflusst durch eben die Höhe der Rente, ne? Durch die, ja, vielleicht Risiken, Vorerkrankungen, was ich da noch angeben muss, kommen wir gleich noch zu, aber eben auch den Start, wann ich damit anfange. Ne? Kann man diese Faktoren irgendwie gegeneinander gewichten? Macht das Sinn zu sagen, okay, die Höhe ist der größte Preistreiber oder die Risiken oder?
Man kann da einiges dazu sagen, dass zum Beispiel, wenn die doppelte Rentenhöhe abgesichert wird, ist es über den Daumen auch doppelt so hoch. In Bezug auf gesundheitliche Risiken, da kann man sagen, dass da alles drin ist. Es ist durchaus möglich, dass bestimmte Risiken kaum einen Beitragszuschlag kosten. Vielleicht manche Versicherer sogar sagen, versichern wir ohne Beitragszuschlag. Es kann aber je nach gesundheitlicher Belastung auch bedeuten, dass der Zuschlag extrem hoch ist. Oder Versicherer sogar sagen, können wir gar nicht versichern. Also wir haben die Rentenhöhe, wir haben das Alter, weil eben die Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, mit dem Alter steigt. Wir haben Lebensstil, wir haben Gesundheitszustand, wir haben als wichtigen Punkt den ausgeübten Beruf. Da gibt es auch große Unterschiede. Der eine Beruf zahlt vielleicht das 3-4-fache von dem eines anderen Berufes. Und wir haben auch einen Aspekt, der bedeutender wird, Hobbys, die ich ausübe, gefährliche Hobbys. Also wenn ich zum Beispiel alpinistisch bergwandere, ist das aus Sicht der Versicherer gefährlich. Wenn ich zum Beispiel Hobbys betreibe wie Segelflieger oder ich mache Radrennen, dann werde ich damit rechnen, dass Versicherer mir da einen Zuschlag entsprechend aufbürden. Auch da wieder, je früher ich abschließe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich solche Hobbys nicht betreibe.
Ich weiß, es ist vermutlich schwierig, aber die Frage liegt so ein bisschen auf der Hand. Kann man da mal eine Beispielsumme nennen? Also wir hatten ja eingangs den 30-Jährigen, der noch 40 Jahre erwerbstätig und 2 Millionen absichern möchte. Wenn wir mal von dem ausgehen, der vielleicht jetzt nicht die riskantesten Hobbys hat, dass man so Pi mal Daumen sagen kann, was so eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung dann kostet?
Ja, da muss man sagen, dass die Beitragshöhen doch sehr stark variieren. Und wenn man da so eine ganz, ganz grobe Hausnummer angeben wollte, dann würde man sagen können, nehmen wir 1500 Euro, das ist eher die untere Grenze, Absicherung. Da kann man durchaus sich versichern für 50 Euro im Monat, aber auch für 250 Euro im Monat. Zum Beispiel abhängig von der Frage, welchen Beruf habe ich? Bin ich Fliesenleger oder bin ich Diplom-Ingenieur, der nur im Büro arbeitet? Das sind ganz große Unterschiede und die werden noch größer, wenn man da zum Beispiel dann Komponenten wie Gesundheitszustand noch zusätzlich berücksichtigt.
Und gibt es dann, das sind ja schon einige Variablen und eine große Preisspanne, gibt es dann auch noch Unterschiede zwischen den einzelnen Versicherern, was diese Aspekte dann angeht?
Ja, natürlich. Wenn der eine Versicherer sagt, dieser bestimmte Beruf, naja, da machen wir den 3-fachen oder 4-fachen Beitrag, sagt der andere Versicherer, das Doppelte reicht uns auch. Wenn der eine Versicherer sagt, bei dieser gesundheitlichen Beeinträchtigung möchten wir dich gar nicht, sagt der andere Versicherer gegebenenfalls, zahle uns ein bisschen mehr Beitrag und wir nehmen dich auf. Das ist ein durch die Bank sehr häufig anzutreffendes Phänomen, wenn man so möchte. Und das ist durchaus auch sehr positiv, denn das ist Wettbewerb. Das bedeutet auch für mich als Verbraucher, dass wenn aus irgendeinem Grund ein Versicherer mich vielleicht nicht nimmt, nicht die Flinte ins Korn werfen. Nein, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo unterkomme, die ist durchaus gegeben, in vielen Fällen sogar sehr hoch. Durch den Wettbewerb sind eben die Versicherer frei, auch die Beiträge zu kalkulieren, mich aufzunehmen oder nicht aufzunehmen, und sind diese Möglichkeiten, dass ich irgendwo unterkommen kann, durchaus sehr groß. Daher Plädoyer, nicht Flinte ins Korn werfen. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, sehen wir in der Beratung häufiger, dass Verbraucher zu uns kommen und berichten, ja, sie haben versucht oder sie haben nur die Befürchtung, dass sie irgendwo nicht angenommen würden und haben es dann nie versucht. Das ist in vielen Fällen nicht begründet, diese Angst, auf jeden Fall versuchen oder versuchen lassen.
Das heißt, ich fange erstmal an und werde mir klar darüber, welche Summe ich absichern möchte. Dann muss ich mal gucken, welche Angaben ich zu machen habe, Risiken, Vorerkrankungen und so weiter. Und wenn ich dieses Setting sozusagen für mich habe, dann kann ich vergleichen, vielleicht eben auch mit Unterstützung, weil ich stelle es mir schwierig vor, das sind ja doch eine ganze Menge Variablen. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, dass ja von Versicherer zu Versicherer vielleicht dann auch die Dinge mal unterschiedlich benannt oder kategorisiert sind, so dass es mir schwerfällt, das dann entsprechend auch vergleichbar anzugeben.
Das ist genau der Aspekt, den wir sehr, sehr häufig auch in der Beratung haben, dass eben die Dutzenden und Aberdutzenden von Kriterien, die durchaus ihre Berechtigung haben, die Dutzenden von Seiten in den Tarifbedingungen sehr, sehr komplex sind und eben auch die Frage, ja, was bietet eigentlich der Markt? Der Markt ist halt nicht nur das eine Angebot, was mir ein Versicherungsvertreter jetzt mehr oder weniger zufällig beim Abendbrot oder auf dem Sofa sitzend dann angeboten hat, sondern der Markt ist oft viel, viel, viel breiter. Und da das Plädoyer, man kann es selber versuchen, eine Marktanalyse zu machen, dann ist man in meinen Augen viele Monate oft beschäftigt. Oder man lässt eben vergleichen, man lässt ja eine Marktanalyse machen, und zwar eben von Experten, die sich auskennen. Und da gibt es zwei wichtige Gruppen. Das sind einmal die Versicherungshonorarberater und das sind spezialisierte Versicherungsmakler. Beide müssen einen Marktüberblick haben. die können mir nicht nur irgendeinen Tarif von einem einzigen Versicherer verkaufen, sondern die müssen haben, und in aller Regel haben die auch, einen Marktüberblick. Und die müssen dann eben auch genau auf mich eingehen, auf meinen Bedarf. Die dürfen nicht, das ist gesetzlich geregelt, ein sehr, sehr guter gesetzlicher Rahmen, die dürfen nicht in eine Schublade reingreifen und sagen, hier haben wir ein Angebot für alle, sondern die müssen, wie wir es besprochen haben, schauen, was ist mein ganz individueller Bedarf und auf der Basis mir dann was empfehlen.
Was ist so mal in aller Kürze der Unterschied zwischen Honorarberater und Makler?
Der Honorarberater, der lebt von meinem Honorar, der darf keine Provisionen nehmen vom Versicherer. Der Versicherungsmakler, der lebt von der Provision, die er vom Versicherer bekommt. Beide müssen aber einen Marktüberblick haben und beide müssen in meinem Interesse handeln. Das wissen viele nicht. Der Honorarberater, natürlich muss der auf meiner Seite stehen, den bezahle ich ja. Aber auch der Versicherungsmakler, der muss, das ist gesetzlich festgelegt, auf meiner Seite stehen. Nicht irgendwo in der Mitte, man kennt das ja von anderen Maklern, die irgendwo zwischen Käufer und Verkäufer stehen, sondern der Versicherungsmakler, der muss auf meiner Seite als Verbraucher stehen. Der bekommt die Provision, der darf aber nicht provisionsgeleitet beraten, sonst würde er illegal tätig sein.
Okay, wenn ich das dann für mich geklärt habe und dann auf der Suche, sage ich mal, nach dem passenden Vertrag bin, dann gibt es doch sicherlich auch noch Vertragsbedingungen oder Unterschiede im Vertragswerk, was die Absicherung angeht, was vielleicht auch den Ausschluss bestimmter Absicherungen oder Schadensfälle angeht. Kann man da sagen, worauf man da zu achten hat oder die wichtigsten Punkte, auf die man achten sollte?
Ja, natürlich. Es gibt sehr viele Aspekte, in denen sich die Versicherungstarife unterscheiden. Vielleicht zunächst, es gibt viele dieser Kriterien, da unterscheiden sich die einzelnen Tarifwerke gar nicht sehr groß. Das heißt, die wären erstmal für viele Verbraucher durchaus passend. Das Kniffige ist aber, manch ein Kriterium ist für manch einen Verbraucher zusätzlich ideal. Vielleicht aber auch notwendig, damit überhaupt eine Leistung fließt. Vielleicht aber auch notwendig, damit es dann nicht problematisch wird im Leistungsfall. Vielleicht aber auch ein nettes Add-on, dass ich ein paar Monatsrenten vielleicht zusätzlich bekomme. Ob der Bedarf besteht, das kann man nicht allgemein sagen, sondern da ist eben gerade die bedarfsorientierte Beratung essentiell. Und deshalb ist es so, dass man unmöglich sagen kann, die und jenen Kriterien, die passen für alle oder sind gar für alle wichtig. Es gibt immer Ausnahmen und es gibt immer Kriterien, die für bestimmte Verbrauchergruppen besonders gut passen. Und das kann man dann eben nur in der Beratung ermitteln. Auf der anderen Seite wird es Kriterien geben, die praktisch immer zum Beispiel von einem Makler, von einem Honorarberater angesprochen werden. Und die könnte man natürlich auch besprechen.
Ja, genau, vielleicht könnten Sie da mal so zwei, drei ganz wichtige nennen, damit man das zumindest mal gehört hat, was so die Standardsachen sind.
Wir haben es ja schon angesprochen, die Versicherungssumme. Mhm. Das ist auch etwas, was man ganz unabhängig von professioneller Hilfe für sich schon mal überlegen kann. Und das ist auch gar nicht trivial, denn wer hat es sich schon überlegt, was würde ich denn für einen Bedarf haben in 20 Jahren? Wie sieht da meine Lebenssituation aus? Wer weiß denn, wie viel brauche ich jetzt heute, wenn ich von heute auf morgen kein Arbeitseinkommen habe? Also unabhängig von der Versicherung ist so eine Überlegung nicht schlecht. Und wenn man sagt, Berufsunfähigkeitsversicherung, das steht an, diese Gedanken, die kann man auf jeden Fall schon mal machen. Man wird da überlegen, ja, wie ist es denn zum Beispiel mit der Inflation? Wenn ich jetzt eine bestimmte Versicherungssumme vereinbare, dann ist die ja in 10, 20, 30 Jahren viel weniger. Ich werde ja hoffentlich nicht morgen berufsunfähig, sondern vielleicht in 20 Jahren und dann bekomme ich eine Rente. Und da vielleicht ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, wenn ich eine Rente vereinbart habe, sagen wir mal von 2000 Euro, dann wäre bei einer angenommenen Inflation von 2%, das ist eher wenig auf die lange Frist, in 20 Jahren nur noch mal so, naja, 1350 Euro roundabout an Kaufkraft da. Und wenn die Inflation in den nächsten 20 Jahren 4% wäre, dann wäre die Kaufkraft gerade nur noch 900 Euro. Und wenn man sich das vor Augen führt, man sichert einen doch recht stolzen Betrag, 2000 Euro ab, wo für viele Verbraucher vielleicht schon ausreichen würde, je nach Bedarf. Aber dann wäre kaufkraftmäßig das, was der nachher tatsächlich mit dem Geld kaufen kann, in 20 Jahren nur noch 900 Euro. Das ist dann wenig. Und da gibt es Möglichkeiten. Das Übliche ist die Dynamisierung von Beiträgen. Da wird vereinbart, dass eben die Beiträge mit einem bestimmten Prozentsatz sich erhöhen, aber natürlich dann auch die Versicherungssumme. Das kann man vereinbaren. Man wird berücksichtigen, dass diese Beitragserhöhung in aller Regel nur betrifft den Zeitraum, bis man eine Rente bekommt. Das heißt, wenn man jetzt nach 10 Jahren berufsunfähig würde, dann ist natürlich auch sinnvoll, dass die Leistung, die ich dann bekomme, auch entsprechend einer Inflation, einer erwarteten Inflation, sich erhöhen. Auch da kann man einen entsprechenden Satz vereinbaren, sodass eben die Leistungsdynamik, heißt das, dann sich auch erhöht, wenn ich eine Berufsunfähigkeitsrente schon bekomme.
Also das kann man in den Verträgen, die man jetzt abschließt, schon mit berücksichtigen. Aber wir hatten am Anfang ja das Thema, dass man am besten schon relativ frühzeitig einsteigt, weil es dann vielleicht noch günstiger ist. Aber jetzt ändern sich ja auch noch andere Sachen im Laufe meines Lebens. Ich heirate, ich bekomme Kinder, vielleicht wechsle ich das Hobby von risikoarm zu risikoreich oder umgekehrt. Sind das Sachen, die ich dann laufend melden muss und auf dem Zettel haben muss, wo dann ständig der Beitrag der Versicherung angepasst wird, oder wie verhält es sich damit?
Nein, das, was der Versicherer an Informationen bekommt und auf der Basis er beim Abschluss kalkuliert, das bleibt fix. Das heißt, wenn ich jetzt ein riskanteres Hobby betreibe, dann ist in aller Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, der Versicherer eben nicht mehr berechtigt, mehr zu verlangen. Wenn ich jetzt gesund bin und eine entsprechend günstigere Prämie nur bezahlen muss, dann erhöht sich die Prämie nicht dadurch, dass ich im Laufe der Jahre Rücken bekomme oder was auch immer. Das ist einmal eingeloggt. Deshalb ja auch die Empfehlung, möglichst früh abzuschließen, dann wird es eben nicht teurer. Vielleicht noch ein anderer Punkt, weil Sie sagen, es kann ja im Leben einiges passieren. Eine Tarifklausel ist die Nachversicherungsoption. Aus meiner Sicht wichtig und sehr interessant. Die bedeutet, bei bestimmten Ereignissen, ich heirate, bekomme Kinder, habe einen Immobilienerwerb, habe Karriere gemacht, vielleicht auch das Lebensniveau steigt, gibt es bei diesen Ereignissen die Möglichkeit, die Versicherungssumme zu erhöhen, natürlich mit höherem Beitrag, aber ohne Gesundheitsprüfung. Und das bedeutet, wenn ich eben sehe, ich bin jetzt nicht mehr Single, sondern habe Kinder, habe eine Immobilie und. Das heißt, wenn ich jetzt berufsunfähig würde, wäre es ungleich dramatischer, weil ich habe Schutzbefohlene. Ich habe viel mehr Rechnungen zu bezahlen, als ich Single war. Ich kann also über so eine Nachversicherungsoption den Versicherungsschutz erhöhen, ohne dass über die Schiene Gesundheitsprüfung der Versicherer sagt, ah, du hast doch was im Rücken, ich nehme deshalb deutlich mehr an Beiträge. Eine sehr, sehr gute Entwicklung. Nur man muss darauf achten, und diese Nachversicherungsoptionen, die sind sehr unterschiedlich ausgestaltet. Der eine Versicherer hat vielleicht 5 Ereignisse, der andere hat 50 Ereignisse. Der eine Versicherer sagt, wir machen eine Höchstgrenze, du darfst trotz solcher Ereignisse höchstens 3.000 Euro versichern an Berufsunfähigkeitsversicherung, und der andere Versicherer hat so eine Grenze nicht. Und das ist natürlich je nach Lebenssituation bedeutsam, dass man da genau drauf eingeht.
Ja, wichtiger Punkt. Gibt es denn umgekehrt vielleicht dann auch Klauseln, mit denen Versicherer versuchen auszuschließen, dass sich nichts ändert, so sage ich mal, ne? Also Sie hatten ja gesagt, dass wenn bestimmte gesundheitliche Voraussetzungen einmal gegeben sind und Hobbys und Angaben und es ändert sich im Laufe der Zeit, was, so habe ich Sie verstanden, muss man das nicht unbedingt nachmelden. Oder gibt es Versicherer oder Klauseln, auf die ich dann achten sollte, wo das dann vielleicht doch der Fall ist, wo der Versicherer oder kann der Versicherer verlangen, dass ich dann doch nochmal was nachreiche?
Der Versicherer könnte das verlangen und in seine Bedingungen reinschreiben. In aller Regel schreibt er es nicht rein. Die Versicherer agieren ein bisschen anders. Die gehen her und sagen, wir bieten diese Möglichkeiten wie Nachversicherungsoptionen an. Wir haben aber deshalb auch ein sehr genaues Auge darauf, wen wir versichern. Das ist ein wenig die nicht ganz so schöne Seite der Medaille. Kann man jetzt nicht unbedingt dem Versicherer einen Vorwurf machen, würde man anderen Seiten eher einen Vorwurf machen. Die Frage, warum ist die Berufsunfähigkeitsversicherung und Absicherung nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung drin? Aber der einzelne Versicherer sagt, weil ich so viele Möglichkeiten anbiete, schauen wir ganz genau hin, wen wir versichern, zu welchen Konditionen. Und deshalb ist da durchaus zu erkennen, dass Versicherer streng sind teils. Was bedeutet, dass man eben gerade die Möglichkeiten des Marktes versucht zu nutzen, zu gucken, was Honorarberater, Makler, die spezialisiert sind, da erreichen können, um doch ein Risiko, was vielleicht beim einen oder anderen Versicherer nicht mehr versicherbar ist, doch noch unterzubekommen oder eben den Zuschlag möglichst gering zu halten.
Okay, wir müssen, glaube ich, auch noch kurz darüber sprechen. Das würde mich zumindest auch interessieren. Gibt es eine allgemeingültige Definition von Berufsunfähigkeit? Ja, es tritt der Fall ein, ich bin berufsunfähig. Unterscheiden sich dann die Versicherungstarife dahingehend, was Sie als berufsunfähig ansehen und was nicht? Weil auch das wäre ja sicher wichtig, da im Vorfeld gegebenenfalls darauf zu achten.
Ja, die Definition von Berufsunfähigkeit, die ist sogar gesetzlich fundiert und die sagt eben, dass der Versicherer eine Rente bezahlt, wenn infolge von Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfall, wobei der Aspekt Kräfteverfall in aller Regel keine Rolle spielt, in seinen in gesunden Tagen zuletzt ausgeübten Beruf zumindest 50% nicht mehr tätig sein kann. Das heißt also, die Risiken sind Unfall und sind Krankheit. Kräfteverfall ist in aller Regel allenfalls eine Auffanglösung. Und es ist ebenso, mein Beruf kann ich nicht mehr ausüben, aber ich kann meinen Beruf nicht zu 100% nicht mehr ausüben, sondern ich bekomme die Rente, wenn ich ihn nur noch zu 50% ausüben kann. Das ist so die gesetzliche Definition und auch die Definition, die in aller Regel in den Bedingungen drin sind. Da gibt es kleine Abweichungsmöglichkeiten. Zum Beispiel gibt es manch ein Tarif, der sagt nicht 50%, und danach gibt's alles, sondern es gibt einzelne Prozentschritte. Das ist aber eher eine Seltenheit. Ein Aspekt, der heute praktisch keine Rolle spielt, in früheren Jahren häufiger eine Rolle gespielt hat, das war die abstrakte Verweisung. Da war es eben so, dass der Versicherer die Möglichkeit hatte zu prüfen, kann der Versicherungsnehmer, die versicherte Person, seinen Beruf, den er jetzt ausübt, noch ausüben oder einen vergleichbaren Beruf. Und bei dieser Frage vergleichbaren Beruf, da ging es nicht darum, ob irgendwo eine Stelle bei diesem Beruf frei war, sondern es galt quasi eine Tätigkeitsbeschreibung. Wenn der Mensch, der seinen jetzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben konnte, aber irgendeinen Beruf, dann konnte der Versicherer sagen, mach doch das, interessiert uns nicht, ob du da einen Job findest, wir müssen keine Rente bezahlen. Da gab es natürlich dann auch entsprechende Leitplanken, die dann immer relevanter wurden. Zum Beispiel war diese Verweisung nur möglich, wenn ungefähr ähnlich viel verdient worden ist. Abschläge von 20% hat man in Kauf nehmen müssen. Also es konnte kein Ingenieur verwiesen werden auf die Tätigkeit eines Pförtners zum Beispiel, schon allein deshalb, weil viel weniger verdient worden ist. Aber auch, und das war der zweite wichtige Punkt, der Verweisberuf, der musste vom Ansehen, vom Renommee ungefähr vergleichbar sein. Und natürlich wird man das dann bei vielen Berufen, und das haben dann auch Gerichte festgestellt, eben nicht von Seiten des Versicherers hinbekommen, dass man einen Beruf genannt hat als Verweisberuf, der eben vom Ansehen einigermaßen vergleichbar war. Deshalb vom Richterrecht wurde immer mehr das Risiko des Verweisberufes genommen. Und jetzt findet man bei neuen Tarifen diese abstrakte Verweisung praktisch nicht mehr.
Da interessiert mich noch kurz nochmal die Frage zu dem in frühen Jahren abschließen. Da weiß man ja noch gar nicht, welchen Beruf man mal ausüben wird, ne? Und da gibt es ja sicher, wenn man später eine Versicherung abschließt, sehr große Unterschiede zwischen ja, körperlich anstrengenden, risikohaften Berufen oder eben einer Bürotätigkeit. Wird das dann nacherhoben, wenn man eine BU abschließt für jemanden, der noch gar nicht arbeitet?
Es gilt der zuletzt ausgeübte Beruf. Das heißt, was ich beim Abschluss an Beruf hatte, ist erstmal irrelevant. Der zuletzt ausgeübte Beruf. Und insofern war es eben auch früher der Mensch, der irgendwann dann Ingenieur wurde, da wurde dann eben geguckt, kannst du deine Ingenieurtätigkeit noch ausüben oder nicht? Und insofern war das dann auch eine eher abstrakte Gefahr, dass man dem dann über die Verweisklausel die Rente streichen konnte.
Ja, bevor wir gleich nochmal zu den Voraussetzungen, die wir jetzt immer schon wieder erwähnt haben, ne, also Gesundheitszustand und so weiter, kommen, Herr Griebler, haben Sie gerade noch ein paar Aspekte, die wichtig sind, auf die man achten sollte? Also die Frage stellt sich mir gerade, wie lange soll die eigentlich laufen? Will ich bis 60, 65, bis zum Tode das Geld dann ausgezahlt bekommen und so weiter? Was gibt's noch so, vielleicht in aller Kürze, welche Punkte gibt's noch, auf die man da achten sollte?
Ja, die Frage ist, wie lange möchte ich denn abschließen? Wie lange soll versichert sein? Wie lange soll die Leistungsdauer sein? Da gibt es die Goldstandard-Antwort, nämlich möglichst lange, möglichst bis 67. Das ist schön, das ist gut, das ist sicherlich richtig. In unserer Beratung haben wir halt häufig Verbraucher, die sagen, das wird dann doch recht teuer für mich, für Partnerin, für Kinder. Das ist eine teure Geschichte. Deshalb die Überlegung und wieder in Bezug auf Bedarf, wohlwissend, dass es nicht der Goldstandard ist, zu überlegen, ob man hier reduziert, vielleicht nur bis Lebensjahr 60, bis Lebensjahr 65. Da gibt es einiges an Sparmöglichkeiten. Der Beitrag wird da deutlich niedriger zum Teil. Ist sicherlich dann besonders interessant, Sie haben vorhin den Fall angesprochen, 2 Millionen sind in der Hinterhand. Vielleicht ist absehbar, dass woher auch immer in einigen Jahren und Jahrzehnten Geld kommt. Das ist wieder die Frage Prognostizierbarkeit. Aber wenn das eine Möglichkeit ist, dann würde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen, ob es der Goldstandard sein muss. Zumindest dann, wenn ich jetzt vielleicht sehr genau rechnen muss. Es gibt dann in Bezug auf wie lange auch noch eine zweite Hürde, nämlich dass Versicherer bei vielen Berufen nicht bis 67 versichern, die auch wissen, wie eben die entsprechende Entwicklung der Berufsunfähigkeiten sind und deshalb zum Beispiel manche Berufe nur bis Lebensjahr 60 oder noch geringer versichern. Da habe ich dann diese Möglichkeit gar nicht mehr.
Bis 67 deswegen, weil man dann in der Regel in die gesetzliche Rente übergeht. Die löst dann die BU ab oder ist es auch nicht so einfach zu sagen?
Ja genau, das ist die Idee und Sie haben es natürlich angesprochen, 67 ist eine Zahl, die nicht mehr sehr lange gültig sein wird. Prognostiziert, der 30-Jährige, der wird gerne mit 67 überlegen, aber in aller Regel gibt es jetzt keine Tarife über 67 hinaus. Das wird sich ändern. Da gibt's auch schon Öffnungsklauseln bei manchen Tarifen, aber in diese Richtung geht's und deshalb 67, weil Goldstandard natürlich, dann geht's in die Altersrente und weil Sie gefragt haben, vielleicht noch ein paar, ja, praktisch immer relevante Aspekte und Klauseln, dass man die Klausel hat des Verzichts auf Kündigung nach § 19 VVG bei unverschuldeter Anzeigepflichtverletzung. Das ist vielleicht ganz wichtig. Der Versicherer verzichtet darauf, den Vertrag zu kündigen, wenn sich später herausstellt, dass ich ohne mein Verschulden Vorerkrankungen nicht angegeben habe, weil es sehr schnell möglich ist, dass ich völlig unverschuldet in dieses Problem komme, weil in der ärztlichen Klatte in der Patientenakte irgendwas drinsteht, wo der Arzt mir vielleicht gar nicht mitgeteilt hat, weil das vielleicht irgendein Verdacht war, den er hatte, den er dann vielleicht irgendwann mal völlig ausgeschlossen hat, aber nicht in die Patientenakte diesen Ausschluss aufgenommen hat. Und zum Beispiel auch für jemand, der sagt, naja, ich werde perspektivisch vielleicht viel ins Ausland gehen, vielleicht im Ausland bleiben. Der Aspekt Versicherungsschutz im Ausland und auch für den Fall, dass ich berufsunfähig werde. Wer attestiert die Berufsunfähigkeit? Muss ich das in Deutschland machen lassen? Kann das ein Arzt im Ausland machen? Das sind solche Aspekte, die sicher nicht für alle relevant sind. Wenn ein Verbraucher sagt, nee, ich werde nicht auswandern, ich werde nicht länger im Ausland leben, kein Thema. Für manch einen Verbraucher aber doch vielleicht ganz spannend.
Gut, dann kommen wir nochmal zu den Voraussetzungen. Davon haben wahrscheinlich die meisten Leute schon gehört, ne, dass man bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, bevor man sie dann bekommt, ja, haben wir jetzt gerade schon auch gehört, muss man sehr, sehr viel beachten. Aber dann gibt es ja immer noch so die Angaben zur eigenen Gesundheit beispielsweise. Da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen und in dem Zusammenhang auf die Frage, bekommt jeder eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder gibt es da auch harte Ausschlusskriterien?
Ja, die gibt's und man kann sagen, leider bekommt nicht jede und jeder eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dieses leider bezieht sich nicht darauf, dass ich da den Versicherern einen Vorwurf mache. Das ist nachvollziehbar. Das ist im Übrigen sogar im Interesse des Kollektivs der bisher schon Versicherten. Versicherer, die prüfen sehr individuell Gesundheitszustand, Beruf, Hobby und. Das ist so. Das Traurige ist aus meiner Sicht, dass die gesetzliche Rentenversicherung keine Berufsunfähigkeit mehr kennt. Das Traurige ist, weil auch das könnte man sich überlegen, dass von staatlicher Seite Risiken übernommen werden, zumindest eben bei Verbrauchern, die hohe und höchste gesundheitliche Risiken aufweisen. Das gibt es nicht und deshalb ist das halt ein Kriterium und man muss davon ausgehen, dass Versicherer dann, wenn es zum Beispiel eben gesundheitlich sehr beeinträchtigt ist, sehr genau prüfen. Aber auch da nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern im Zweifelsfall Experten hinzuziehen.
Was sind denn das so für Sachen, die ich da angeben muss? Nach was werde ich da so gefragt? Vielleicht haben Sie da ein paar Beispiele.
Das ist im Endeffekt alles. Also da wird dann gefragt, bist du im Krankenhaus gewesen in den letzten Jahren? Bist du in ambulanter Behandlung? Hast du? Und dann wird in aller Regel ganz genau befragt und definiert die einzelnen Krankheiten. Das ist also schon so, dass da die Versicherer breit abfragen und man sollte da niemals sich auf einen Standpunkt stellen, na, ich verstehe das nicht so genau oder es wird schon nein, nein, nein sagen. Das ist immer problematisch, weil eben im Leistungsfall der Versicherer natürlich sich die Informationen von meinen Ärzten geben lässt. Das ist nicht so, dass ich dann sage, ja, es war nicht, sondern diese Informationen sind dann bekannt und wenn die im Widerspruch zu meinen Gesundheitsangaben sind, dann ist das hochdramatisch. Deshalb auch hier ein Tipp, bevor man irgendetwas abschickt beim Antrag, Kontakt mit den einzelnen Ärzten aufnehmen, sich zeigen lassen, was ist in meiner Patientenakte drin, gerne auch mit dem Arzt besprechen, ist das eine Krankheit, die in die Richtung geht. Wenn ich einen Experten habe, mit dem Makler-Honorarberater sprechen, der wird das dann entsprechend mit dem Versicherer abklären, indem man dann eben vorab sagt, ich habe dies und jenes und nicht nachher der Versicherer irgendetwas erkennt, berechtigt oder nicht erkennt, manch ein Versicherer nimmt das natürlich als Anlass, um erstmal nicht leisten zu müssen. Ich habe überhaupt nichts gewonnen, wenn der Versicherer irgendeine Unklarheit als Anlass nimmt, nicht leisten zu müssen und ich ihm dann vielleicht in sehr viel Jahre andauernden Gerichtsprozess ihm das Gegenteil beweist. Vornherein beim Antrag mit offenen Karten spielen, Risiken ausschließen, nämlich dass ich mit meinem Arzt spreche und eben mit den Experten versicherungsmäßig Makler, Honorarberater, was wie angegeben wird. Lieber mehr angeben als zu wenig und auf gar keinen Fall eine wenig dramatische Krankheit angeben, aber eine dramatische Krankheit verschweigen, das geht nicht gut.
Weil es dann im Schadensfall passieren kann, dass der Versicherer nicht zahlt. Wenn so etwas jetzt vor dem Schadensfall rauskommt, was passiert dann? Wird dann eventuell der Vertrag gekündigt? Bekomme ich dann die Leistung, die ich schon eingezahlt habe, zurück, sag ich mal, wenn das alles aufgelöst wird? Oder gibt es solche Fälle?
Ja, das hängt im Einzelfall davon ab, ob der Vertrag einfach gekündigt wird, ob der Versicherer sagt, das war arglist, du kriegst überhaupt nichts, ob der Vertrag vielleicht angepasst werden kann, weil ich belegen kann, dass ich da wenig bis nichts dafür kann. Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe auf jeden Fall das Risiko, dass der Vertrag völlig weg ist, dass das Geld weg ist, dass ich auf gar keinen Fall Versicherungsschutz habe. Es wäre völlig blöde, in diese Richtung zu gehen. Nein, von vornherein mit offenen Karten spielen. Lieber schauen, dass Experten mich irgendwo unterbekommen. Dieses Risiko kann man rational nicht eingehen.
Ja, weil Sie gerade sagten, dass Experten mich unterbekommen. Also da ist es auch wichtig im Zweifelsfalle, wenn man sagt, man weiß nicht, kriege ich so eine Versicherung oder nicht, dass man sich da Rat einholt. Ne?
Genau, nämlich deshalb, weil ich dann weiß, nur weil ein Versicherer sagt, dich nehme ich nicht oder mit einem horrenden Beitragszuschlag, heißt das eben nicht, dass der gesamte Markt mich so einschätzt. Und wenn ich Experten habe, die den Markt kennen, dann kennen die häufig eben auch Versicherer, die sagen, den nehmen wir oder den nehmen wir sogar vielleicht mit einem ganz geringen Beitragszuschlag.
Gut, dann würde ich nochmal überleiten und auf das Thema, hatte ich eingangs gesagt, Kinderinvaliditätsversicherung zu sprechen kommen. Also Berufsunfähigkeitsversicherung kann man auch schon für Kinder abschließen. Wir haben darüber gesprochen, dass das häufig Vorteile hat, was die Beitragshöhe angeht beispielsweise. Aber welchen Aspekt haben wir da noch? Weil ein Kind arbeitet ja nicht. Was passiert da oder was kann da passieren, weswegen eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll sein kann?
Genau, das Kind arbeitet noch nicht. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, die für so junge Kinder angeboten werden, die fingiert quasi einen Beruf. Und das bedeutet erstens, ich habe eben einen Vertrag, ich habe den Fuß in der Tür, ich habe den Vertrag. Es könnte ja eine gesundheitliche Beeinträchtigung in meinem Kind auftreten, die es dann schwierig macht, einen Berufsunfähigkeitsversicherungsvertrag mit 25 zu bekommen. Und der zweite wichtige Aspekt, es gibt leider eben auch Fälle, wo ein Kind mit 12 so invalide wird, dass es nie einen Beruf wird ausüben können. Und wenn man sich überlegt, Eltern sagen zu Recht, Berufsunfähigkeitsversicherung für mich ist bedeutsam, das Kind, das mit zum Beispiel 12 berufsunfähig würde, das hat ja viel mehr noch zu verdienen, was es jetzt nicht verdient. Das hat auch nicht, vielleicht auch nur kümmerlich ein paar Euro Erwerbsminderungsrente. Das hat noch kein Vermögen angespart. Und in aller Regel können eben Eltern nicht das Kind, das ganze Leben durchbetreuen, durchfinanzieren, weil halt auch die Eltern irgendwann mal nicht mehr 30, 40 sind, sondern älter. Also wenn ich sage, eine Berufsunfähigkeitsversicherung für mich als Eltern ist bedarfsgerecht, dann ist der Schritt sehr, sehr nahe zu sagen, so eine Absicherung auch für Kinder, das liegt auf der Hand, das sehen wir auch in der Beratung, wenn wir Verbraucher entsprechend fragen, dann sagen die ja, selbstverständlich sehen wir das auch als bedeutsam. Nach meinem Eindruck ist es einfach so, dass es noch häufig unbekannt ist, dass eben Berufsunfähigkeitsversicherungen überhaupt auch in so jungen Jahren möglich sind. Auch, dass es bedeutsam ist, weil halt Kinder noch viel mehr Jahre eben dann nie ein Einkommen haben können. Und im Übrigen auch Kinder unter 10 oder unter 6 Jahre invalide werden können. Unter 10 und unter 6 Jahren deshalb, weil viele Versicherer mittlerweile Tarife anbieten für Kinder mit Lebensjahr 10. Und zumindest vereinzeltes Angebote gibt für Kinder Lebensjahr 6.
Damit wäre ein Teil meiner nächsten Frage schon beantwortet. Also ab 6 bzw. 10 Jahren ist das dann möglich. Und wir hatten es vorhin schon mal, aber hier interessiert es mich speziell dann nochmal. Und auch da findet dann keine neue Abfrage statt, wenn Kinder dann erwachsen sind, ins Berufsleben starten. Dann bleibt es bei dem Tarif, den man mit 10 Jahren abgeschlossen hat.
So ist es und in vielen Fällen ist es so, dass dieser Tarif, der ist quasi eine Mischkalkulation, dass ich diesen mischkalkulierten Tarif noch verbessern kann, günstigen Beitrag bekommen kann, wenn ich zum Beispiel dann ein Büroarbeiter bin, wo Versicherer sagen, das Risiko ist da nicht so hoch als im Durchschnitt.
Okay, was ist dann im Vergleich oder auch im Unterschied die Kinderinvaliditätsversicherung?
Ja, während die Berufsunfähigkeitsversicherung andockt an den Beruf, sagt die Kinderinvaliditätsversicherung, wenn das Kind invalide wird, in aller Regel GDB 50, dann zahlen wir eine Invaliditätsleistung. Wie schon der Name sagt, es bezieht sich auf Kinder. Das heißt, diese Versicherung, die kann ich jetzt nicht auch im Erwachsenenleben sehr lange fortführen. In aller Regel Lebensjahr 18, manchmal auch ein bisschen drüber bis Lebensjahr 29, meine ich, gibt es vereinzelt Angebote, aber danach nicht mehr. Das ist ein bisschen das Problem bei der Kinderinvaliditätsversicherung. Deshalb so früh wie möglich Richtung BU orientieren. Der große Vorteil der Kinderinvaliditätsversicherung ist, die gibt es ab der 6. Lebenswoche. 6. Lebenswoche, vielfach ab einem Lebensjahr, aber teils 6. Lebenswoche. Das heißt, man kann die Zeit zwischen 0 und 6 oder 0 und 10 Jahre über die Kinderinvaliditätsversicherung gut absichern, würde dann eine Invaliditätsleistung für das Kind bekommen, weil immer eben das Problem ist, was wäre wenn? Wenn dieses Kind mit 2 Invalide würde, nie was verdient. Ich selber bin abgesichert über meine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber das Kind wäre nie versichert, würde also übers ganze Leben quasi den staatlichen Hilfsmöglichkeiten dann eben unterworfen sein. Und was ich für mich als Eltern nicht möchte, möchte ich in aller Regel nicht für meine Kinder. Aber das ist natürlich immer eine Bedarfsfrage, aber ich kann über die Kinderinvaliditätsversicherung zwischen 0 und zum Beispiel 6 und 0 oder 10, auch wenn ich möchte, bis Volljährigkeit eine Absicherung machen und dann irgendwann umsteigen in die Berufsunfähigkeitsversicherung.
Bestimmt, schätze ich mal, gibt es auch da Dinge, auf die man achten sollte, also gerade mit Blick auf die Kriterien oder irgendwelche Ausschlüsse. Also ist da alles abgesichert oder gibt es da große Unterschiede bei den Versicherern?
Sehr groß sind die Unterschiede nicht mehr. Was man eben beachten sollte, möglichst geringe Ausschlüsse und möglichst geringe bedarfsorientierte Ausschlüsse. Ansonsten unterscheiden die sich bezüglich der Ausschlüsse als solche nicht sehr. Und man muss leider sagen, die Kinderinvaliditätsversicherung, die gibt es nicht von jedem Versicherer. Da muss man ein bisschen suchen oder suchen lassen.
Und was zahlt man da ungefähr? Kann man das benennen?
Das ist ungefähr so teuer wie die Berufsunfähigkeitsversicherung, aber mit ein paar wenigen 100 € im Jahr. Nicht im Monat, im Jahr kommt man da durchaus auf eine ordentliche Invaliditätsleistung.
Und was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wenn ich beispielsweise sage, ich schließe so eine Kinderinvaliditätsversicherung relativ früh ab, habe aber auch meinetwegen vor, bei dem Kind dann mit 10 Jahren oder 12 Jahren in die BU einzusteigen, dann habe ich nicht beides parallel, sondern dann läuft das eine bis dahin und dann löst die BU das ab. Oder wie plant man das am besten?
Ich kann natürlich beide Verträge parallel laufen lassen. Ich könnte zum Beispiel die Versicherungssumme in der Kinderinvaliditätsversicherung reduzieren und dann parallel eine Berufsunfähigkeitsversicherungsrente in einem anderen Vertrag aufbauen. Man kann aber auch einfach die Kinderinvaliditätsversicherung kündigen und eben dann zeitgleich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Einen fließenden Übergang bei einem Versicherer, das gibt es nicht. Leider nicht. Da könnten Versicherer tatsächlich in die Richtung denken. Aber in aller Regel wird man entweder parallel was laufen lassen oder eben die Kinderinvalidität kündigen und eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen.
Okay, das waren sehr, sehr viele Informationen zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, Kinderinvaliditätsversicherung. Herr Griebke, können Sie vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch so 1 bis 3 Punkte mit auf den Weg geben, wenn ich das Thema angehen will? Was ist zu tun? Was wären so die ersten und wichtigsten Schritte, damit ich in aller Kürze schnell da zu einem ersten Ergebnis, zu einer ersten Einschätzung kommen kann?
Ja, also zuerst zu gucken, habe ich einen Bedarf? Sehe ich Berufsunfähigkeitsrisiken als bedeutsam? Wenn ja, das dann auch tatsächlich angehen, nicht auf die lange Bank schieben. Gucken, kann ich selber eine Berufsunfähigkeitsversicherung mir ermitteln oder suche ich mir doch lieber Experten, Versicherungshonorarberater, Versicherungsmakler. Mit dem Arzt Kontakt aufnehmen, schauen, dass die Gesundheitsfragen alle da sind. Mir überlegen, was brauche ich, was möchte ich, was ist mein Bedarf für mich, aber auch für Schutzbefohlene, für Kinder, Partnerin, Partner.
Okay, Herr Griebke, vielen Dank. Möchten Sie zum Schluss noch irgendwie was ergänzend loswerden?
Ja, vielleicht den einen Gedanken. Wenn bei Ablauf des Vertrages Berufsunfähigkeitsversicherung, Kinderinvaliditätsversicherung nichts passiert ist, ich keine Rente bekommen habe, dann nicht sich ärgern, dass man Beiträge bezahlt hat, sondern sich freuen. Es ist keine Berufsunfähigkeit eingetreten. Das Kind ist nicht invalide geworden. Es ist alles prima verlaufen. Freuen, nicht sich ärgern über die Beiträge.
Vielen Dank. Das ist nochmal ein sehr guter Gedanke zum Abschluss. Und vielen Dank für das Gespräch und die vielen hilfreichen Informationen. Wir haben wie immer bei uns in den Shownotes und auf der Webseite noch alle weiterführenden Informationen zur Berufsunfähigkeitsversicherung, auch zu unserer Beratung und was wir auf der Webseite haben, dann da verlinkt. Vielen Dank, Herr Griebke.
Gerne.
Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, dann hören Sie gerne das nächste Mal wieder rein, hinterlassen Sie eine Bewertung, erzählen Sie es weiter. Alle Informationen zu dem Podcast, zu dieser Folge und zu anderen Folgen unter www.vz-bw.de/podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.